Immer wieder freue ich mich, am Sabbat zu euch kommen zu dürfen. Es ist schon eine längere Zeit her, dass ich hier war. Ich freue mich auch, dass Adolf heute wieder unter uns ist. Ich wünsche dir auch Gottes Segen für das neue Lebensjahr. Wie schon gehört, viel Kraft und Freude im Herrn. Es ist wichtig, dass wir in einer Gemeinde auch zusammenhalten und Freude und Leid miteinander teilen. Wie gesagt, es ist schon länger her, 10 Monate, und in diesen 10 Monaten passiert viel. Es werden Kinder geboren, habe ich heute gesehen. Es sind junge Menschen, die sich verliebt haben, eine Entscheidung für die Ehe getroffen haben. Gottes Segen auch euch von meiner Seite her. Es ist wichtig, dass Menschen eine Entscheidung treffen für Jesus und für einen Partner, dass sie miteinander mit Jesus diesen Weg gehen. Es gibt viele Elemente in einer Predigt, die eine Predigt gut oder weniger gut machen. Welche Elemente gehören denn zu einer Predigt, damit ihr sagen könnt, das war eine gute Predigt? Das ist eine echte Frage an euch. Welche Elemente? Ja, bitte.
Die Bibel.
Die Bibel. Jesus.
Dass ein Lebensbezug da ist.
Gegenwärtige Wahrheit. Was ist, gegenwärtige Wahrheit?
Was auch du erlebst.
Okay, gut. Was noch?
Es muss
die Gemeinde ansprechen. Ich habe es nicht verstanden akustisch. Dass es dich persönlich anspricht. Ja, bitte?
Trotzdem eine gewisse Sachlichkeit.
Es muss eine Sachlichkeit da sein, ja. Biblisch, Wahrheit, mutmachend, Schwächen aufzeigen, Jesus im Mittelpunkt haben. Der Heilige Geist muss den Sprecher bzw. auch die Zuhörer inspirieren. Es gibt manche Äußerungen, es muss die dreifache Engelsbotschaft der Inhalt haben, es müssen die 144.000 beinhalten. Und es gibt viele Dinge, die wir als Adventisten gerne hören würden. Jesus Wiederkunft, es sollte nicht immer ein Monolog sein, sondern vielleicht auch ein Dialog. Eine Predigt sollte zur Entscheidung führen und ein Amen gehört sicherlich auch dazu. Das ist eine große Herausforderung, die ihr heute an mich stellt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich eure Erwartungshaltung in allen Punkten erfüllen werde. Es ist so eine Sache mit einer persönlichen Erwartungshaltung in Bezug auf eine Predigt. Und sie werden bestimmt, diese Erwartungen, nicht immer erfüllt werden. Und am Ende einer Predigt geht man dann nach Hause oder im Auto oder beim Essen, dann reflektiert man diese Predigt und kommt zu dem Schluss, früher war alles besser. Auch die Predigten. Wenn ich an einen Prediger Bruder Knechtle denke, ich denke, viele kennen ihn von euch, das ist ein Mann gewesen, der Gott geführt war, der mit Vollmacht gesprochen hat, der Menschen zur Entscheidung geführt hat. Und wir bei uns in der Diakonie haben einen Besuchsdienst, wo wir ältere Geschwister immer besuchen. Wir wechseln uns dann ab. Und alle 3 Wochen komme ich zu einer Schwester, die bettlägerig ist, die nicht mehr gut laufen kann, die pflegebedürftig ist. Und jedes Mal höre ich mir die einer Bruder-Knechtle-Kassette. Und sie geht auf und singt dann hinterher noch. Predigten sind wichtig für uns, dass sie auch unser Herz treffen. Früher war alles besser. Warum eigentlich? Es kommt auf die Brille drauf an, die ich mir aufsetze. Und im Laufe meines Glaubenslebens habe ich verschiedene Brillen auf, die ich das Gehörte und das Gesagte betrachte und dann eine Entscheidung treffe. Und wenn ich zurückdenke, gilt das dann auch für mein Glaubensleben, dass früher alles besser war? Damals, als ich Jesus kennengelernt habe und in dieser sogenannten ersten Liebe war, habe ich viel mit Jesus erlebt. Heute trifft der Spruch auch auf dich zu, früher war alles besser mit deinem Glaubensleben und dein Vertrauen, das du damals zu Gott hattest oder zu deinen Geschwistern in der Gemeinde. Und manchmal fragst du dich, ist das überhaupt noch meine Gemeinde? Früher war alles anders. Und wenn du vor einen oder vor 5, vor 10 oder vor 20 oder 30 Jahren einen Bund mit Jesus gemacht hast, dann hattest du eine persönliche Erfahrung mit ihm. Du hattest viel stille Zeit, hast ein intensives Gebetsleben gehabt und das ist eine gute Grundlage für unseren Glauben. Glaube ist wie, ich möchte es mal sagen, wie Milch. Und wenn sie länger steht, wird sie sauer. Und wenn unser Glaube sauer geworden ist, dann wird er irgendwann zu Quark. Und dieser Quark, der zerrinnt einen durch die Finger und man kann ihn nicht mehr auffassen. Ist mein Glaube abgestanden? Und ist er im Begriff, Quark zu werden? Kommt mein Gebetsleben und meine Beziehung zu Jesus auch ins Stocken wie saure Milch? Wenn ich vor 15, 30 Jahren einen ereignisreichen Glauben hatte, eine regelmäßig stille Zeit, ein aktives Gebetsleben, dann ist es eine gute Grundlage für meinen Glauben damals. Aber ersetzt er das, was damals war, heute meine Beziehung zu Jesus? Die zentrale Frage lautet, was ist Jesus heute für dich? Was ist Jesus heute für dich? Ich lade euch ein, einen Text mit mir aufzuschlagen in Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16, ab Vers 13. Und da heißt es, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, was sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie sprachen, etliche sagten, du seist Johannes der Täufer, andere seist, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, was sagt denn ihr, dass ich sei? Die Frage lautet nicht, was war Jesus für dich vor x Jahren, als du ihn kennengelernt hast? Die Frage lautet auch nicht, was war damals Jesus für dich, als deine Oma und deine Eltern mit dir als Kind gebetet haben? Oder du bei deiner Taufe eine Entscheidung, eine lebendige Entscheidung für Christus getroffen hast, damals? Die Frage lautet auch nicht, was war oder was ist Jesus für dich gewesen bei den letzten Vortragen von Walter Veit und Olaf Schröer, als du so einen richtigen Schub in deinem Glaubenleben erlebt hast? Die Frage lautet, wer ist Jesus heute für dich im September 2018? Welche Rolle spielt Jesus heute in deinem Leben? In unseren Köpfen gibt es viele Vorstellungen von Jesus. Und er übernimmt viele Funktionen in unserem Leben von Menschen. Zum Beispiel die Funktion des Ratgebers. Jesus, der Ratgeber. Wenn du wichtige Fragen in deinem Leben hast, dann wendest du dich an Jesus und wenn du keine Antwort bekommst, dann schiebst du oft ihm die Schuld in die Schuhe und sagst, wie kann ein Gott der Liebe sowas in meinem Leben zulassen? Wenn du nicht mehr weiter weißt, welchen Weg du einschlagen sollst, dann kommst du zu Jesus und fragst, Herr, was möchtest du, wie soll ich denn weitergehen? Und das ist ja nicht falsch, das ist ja richtig und wichtig und notwendig. Aber es sollte sich nicht nur auf diese Fragen beschränken. Es ist viel mehr. Die Funktion der Reinigung. Jesus als Reinigungskraft. Für alles in deinem Leben hast du eine Hilfe. Du hast ein Auto oder ein Fahrrad oder einen Bus oder eine U-Bahn oder deine Füße, um von A nach B zu kommen. Du hast einen ADAC-Schutzbrief für dein Auto, wenn du eine Panne hast. Du hast einen Nachhilfelehrer, der dir hilft, die nächste Prüfung abzuhaken. Und du hast eine Bankkarte. Wenn du mal Not hast, dass du kein Geld hast, gehst du an einen Automaten und bekommst Geld. Aber was hilft mir, wenn ich darüber nachdenke, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe? Was hilft mir es, wenn ich darüber nachdenke, welche Schuld auf mich, ich mich geladen habe, wenn ich nur bei dieser Frage stecken bleibe? Und dann habe ich ja schließlich noch Jesus, der mir irgendwie meine Schuld vergibt und mir ein reines Gewissen schenkt, damit ich wieder ruhig schlafen kann, für meine Flecken auf den Spiegel oder auf der Fensterscheibe, da habe ich ein Reinigungsspray. Und für die Flecken auf meiner Seele, dann kam ich irgendwann den Meister Jesus wieder mal hervor. Ich möchte das jetzt nicht abwertend sagen. Jesu Jünger haben oft zu ihm gesagt, Meister. Jesus, die Funktion des Problemlösers. Wenn es dir schlecht geht und du Entscheidungen treffen musst, ob du am Sabbat arbeitest oder nicht, dann fängst du an zu bitten und zu beten und Jesus, er soll die Probleme lösen, die du hast. Und wenn es mir dann wieder gut geht, dann kehre ich Jesus vielleicht wieder in die Ecke. Jesus, die Funktion der Teilzeitkraft. Am Sonntag gehe ich Radfahren für meine Kondition. Am Montag tue ich was für meine Bildung. Am Dienstag gehe ich ins Sonnenstudio von meinem Tag. Am Mittwoch tue ich was für mich selber, da habe ich Vatertag. Am Donnerstag tue ich was für meine musikalische Bildung und am Freitag tue ich was für meine Seele, damit ich den Sabbat so richtig beginnen kann. Und am Sabbatvormittag habe ich das Bedürfnis, mit Menschen in der Gemeinde zu sprechen. Jesus hat einmal in der Woche oder einmal am Tag, in der Woche, einen Tag lang Zugangsberechtigung auf 450 € Basis, also eine gewisse Teilzeit. Die andere Zeit ist er arbeitslos bei mir. Jesus, die Funktion der Zugehörigkeit. Jesus, der Vorzeigegott. Wenn du als Kind in die Kindersabbatschule gehst und dann zur Jugend kommst, irgendwann reift der Gedanke an dir, in dir, ich möchte mich auch taufen lassen. Ich möchte auch dazugehören. Ich möchte zeigen, dass Jesus mein Herr und mein Heiland ist. Und dann triffst du die Entscheidung, öffentlich für Jesus einzustehen. Und wenn du dann eine Zeit lang in die Gemeinde gehst und deine Persönlichkeit entdeckst und dann einmal ohne Krawatte aufs Podium gehst oder ein pinkfarbenes Kleid anhast und 10 cm hohe Schuhe, dann bekommst du einen Ratschlag. Was du mit diesem Ratschlag machst, ist deine Entscheidung. Aber du tust es, weil du dazugehören möchtest, weil das deine Gemeinde ist und dieser gute Ratschlag doch gut ist und ich zeigen möchte, dass ich trotz allem zu Jesus gehöre. Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben heute? Was ist Jesus für mich? Ratgeber, Sündenvernichter, Teilzeitreiniger, verblichenes Aushängeschild für ein christliches Leben, jetzt langt's. Einige werden denken, was hat er bloß? Das sind doch Klischees, die auf mich überhaupt nicht zutreffen. Glückwunsch. Freue mich, dass es nicht für dich in Anspruch nehmen musst. Bei uns steckt da viel mehr dahinter. Wir haben doch eine Beziehung zu Jesus und wir sind doch seine Kinder. Schön, diese Erfahrung, die wir machen dürfen. Dann kommt Jesus her und fragt mich, was glaubt ihr denn, wer ich sei? Und dann nützt es mir nichts zu sagen, der Max, der hält dich für einen Propheten. Und der Fritz sagt, du bist Gott. Jesus fragt dich persönlich, was glaubst du denn heute, wer ich bin? Wer bin ich für dich? Welche Rolle spiele ich in deinem Leben heute? Kennst du Jesus noch? Kennen wir eigentlich Jesus noch? Wenn ich an die erste Liebe zurückdenke, wie viel Zeit haben wir mit dem Partner und mit Jesus verbracht? Und wenn diese Zeit nicht mehr da ist, wenn die Kommunikation nicht mehr stimmt, wenn das Bedürfnis nicht mehr da ist, Gemeinschaft zu haben und gemeinsame Erfahrungen zu machen, dann sollte man sich die Frage stellen, weiß ich denn noch, was Jesus von mir möchte? Weiß ich da noch, wie Jesus denkt? Früher habe ich viel in seinem Wort gelesen und habe schon gewusst, was er über dieses und jenes denkt. Ich kannte seinen Willen. Kennen wir Jesus' Willen heute noch? Wissen wir, wer Jesus eigentlich ist? Die Bibel ist voll von Erklärungen. Jesus ist der Friedensstifter. Wenn dich jemand auf deine eine Backe schlägt, dann halte die andere hin. Jesus ist ein Menschenfreund und es wird gesagt, dass er ein Freund der Zöllner und der Huren war. Jesus hat ein großes Herz für Menschen, die abseits der Gemeinschaft stehen. Zachäus der Zöllner zum Beispiel. Jesus ist ein Hirte und ein Leiter. Und Jesus hatte die Gabe, Bilder bzw. Gleichnisse in seine Rede einzuführen, um die Menschen zu begeistern und sie zu einer Entscheidung zu führen. Er war ein großer Mentor, er hat seine Nachfolger geschult, würde man heute sagen. Aber er war noch viel, viel mehr als das. Einige Beispiele aus der Bibel. Und immer die Frage im Hinterkopf oder die zwei Fragen, wie ist Jesus hier und warum ist Jesus so? Jesus ist liebevoll. Jesus und die Ehebrecherin. Johannes Kapitel 8. Da gibt es Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben eine Frau in Flagranti im Ehebruch ertappt und schleifen sie vor Jesus und sagen, Mose hat gesagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst denn du dazu? Und Jesus bückt sich und schreibt auf die Erde. Und die lassen keine Ruhe und drängen ihn immer weiter. Und er richtet sich auf und sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann bückt er sich weiter und schreibt weiter auf die Erde. Und als es die Schriftgelehrten und Pharisäer gesehen und gehört haben, haben sie sich aus dem Staub gemacht und die Frau war plötzlich alleine mit Jesus. Und Jesus fragt sie, wo sind denn deine Verkläger? Und sie sagt, sie sind weg. Und Jesus antwortet, wenn dich niemand verklagt, verklage ich dich auch nicht. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Jesus hat Mitleid. Der Jüngling zu Nein. Lukas Kapitel 7. Er kommt in diese Stadt und erlebt einen Trauerzug. Der Sohn einer Witwe ist verstorben und sie hat keine Lebensgrundlage mehr. Und Jesus jammert ihr, hat Mitleid mit ihr und er hält diesen Zug an und berührt den Toten und sagt, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Jüngling steht auf und spricht. Und Jesus gibt diesen Sohn der Mutter wieder zurück. Jesus ist demütig. Jesus und das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern und er kniet sich vor die Jünger hin, demütigt sich und wäscht ihnen die Füße. Einmal im Vierteljahr lernen wir das auch. Ist das wirklich eine Demutshaltung, die ich vor meinem Bruder oder meiner Schwester zeige, oder ist das nur eine Art, die alle Vierteljahr wieder mal kommt? Jesus tröstet und erbaut. Er gibt Jesus, seinem Vater, die Ehre. Matthäus Kapitel 11. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich möchte euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Jesus ist kompromisslos. Lukas Kapitel 9. Er spricht zu einem, folge mir nach, und er sagt, halt, lass mich erst nach Hause gehen und meinen Vater beerdigen. Und Jesus antwortet ihm, lass die Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer kommt zu ihm, sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und er sagt, lass mich aber erst nach Hause gehen und Abschied von meiner Familie nehmen. Und Jesus antwortet, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus ist konsequent. Er reinigt den Tempel, Johannes Kapitel 2. Er macht aus Stricken eine Geißel, geht in den Tempel und treibt die Händler aus dem Tempel hinaus, stößt die Tische um. Jesus ist geradeaus, er ist ein Durchblicker. Er weiß, was Sache ist. Matthäus Kapitel 23 sagt er, ihr Heuchler, Schlangen und Ottergezücht. Was macht ihr damit? 7 Beispiele, die zeigen, wie Jesus ist. Es gibt noch viele, viele andere. Die positiven bzw. angeblichen negativen Wesenszüge von Jesus hinterlassen oft bei uns Menschen einen bitteren Nachgeschmack. War Jesus irgendwie launisch? Hat er an einem Tag mit den Pharisäern gut gemacht? Hat mit ihnen diskutiert und gesprochen und auf der anderen Seite haben sie ihn auf die Palme gebracht? War Jesus auf den einen Tag einfühlsam und liebevoll und an den anderen Tag gnadenlos? Was macht ihr mit dieser Aussage? Wenn euch Menschen fragen, wie komme ich damit zurecht? Einmal so und einmal so. Wenn man die Motive von Jesus in diesen Beispielen genau anschaut, dann kann man einen roten Faden erkennen und entdeckt, dass Jesus die Menschen lieb hat. Er hat ihnen mit ganzem Herzen und mit seinem ganzen Leben gedient. Er hat ihnen alles gegeben, was er hatte, um Menschen nahe zu kommen und um sie zu einer Entscheidung zu führen. Wenn er die Gefahr sah, dass Menschen verloren geht, hat er seinen Mund nicht gehalten. Wenn die Ehre seines Vaters in Schmutz gezogen wurde, hat er Flagge gezeigt. Und wir tun uns heute oft schwer, mit unserer Pseudo-Toleranz Jesus zu verstehen. Ist es nicht falsche Toleranz auf der einen Seite, wenn man sagt, jeder Mensch sollte eine freie Entscheidung treffen? Er sollte sein Leben führen, so wie er das möchte. Er sollte seine ureigensten Entscheidungen treffen. Und wenn er sich auf die Eisenbahnschiene legt zum Schlafen, dann soll ich ihn liegen lassen. Ich bin in keiner Weise für ihn verantwortlich. Er trifft die Entscheidung. Sollten wir nicht hingehen und laut werden und ihm sagen, dass jede Stunde ein Zug vorbeikommt und wenn er nicht aufsteht, dass er überfahren wird und mit Sicherheit getötet wird? Sollten wir nicht alles daran setzen, damit Menschen merken, dass sie verloren gehen, wenn er dort auf dieser Schiene weiter liegt und schläft? Sollten wir das nicht viel mehr tun, wenn wir diesen Menschen lieb haben, so wie unser eigenes Kind? Menschen entscheiden sich selber, ob sie diesen Ruf hören oder ob sie ihre Ohren weiter verschließen. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, um bei dieser Eisenbahn zu bleiben, ein toter Bahnhof zu sein. Es gibt eine Bergwerkstatt in Sizilien, die heißt Riese. Und dort gibt es einen Bahnhof, dort gibt es einen Bahnsteig, da gibt es Signalanlagen, ein Bahnhofsgebäude, aber es gibt keine Schienen. Es gibt keine Schiene zu diesem Bahnhof hin, oder von diesem Bahnhof weg. Es ist niemals in diesem Ort ein Zug angekommen und niemals von diesem Ort ein Zug weggegangen. Und es gibt Menschen, die gleichen diesem Bahnhof auf Sizilien. Sie sind Geschöpfe Gottes. Sie haben Ohren zu hören, was Gott ihnen sagen möchte, aber sie wollen nicht hören. Sie haben ein Herz, um die Liebe Gottes zu empfangen, die er ihnen geben möchte. Aber sie haben keine Hände, um diese Liebe weiterzugeben. Sie haben keine Verbindung zu ihm. Und darum ist auch manchmal die Verbindung zu den Mitmenschen gestört. Und sie haben zu sich selber ein gespaltenes Verhältnis. Sie leben und setzen alles daran, das Leben kaputt zu machen. Und sie brauchen keine Eisenbahnschiene dazu. Und ich sage mal global, alle Menschen auf dieser Erde, die keine Verbindung zu Jesus, zum Vater haben, die sind so wie ein toter Bahnhof auf dieser Insel Sizilien. Und wenn wir einer Kirche angehören und ein christliches Leben führen, sind wir ohne persönliche Beziehung zu Jesus tot. Und ohne diese persönliche Beziehung zu Jesus ist die Bibel und alle E.G. White-Bücher, die wir zu Hause im Bücherregal haben, wie Kursbücher auf einen toten Bahnhof. Ohne die Liebe Gottes zählt meine Mitgliedschaft in dieser Gemeinde gar nichts. Sie ist wie eine Fahrkarte, die nie gebraucht wird. Das Leben, das Gott durch Jesus schenken will, ist nicht angekommen. Die Liebe, die Gott durch uns in die Welt hinausführen möchte, kann nie hinausgehen. Wir sind tot, egal wie schön mein Äußeres ist. Und jetzt langt's. Wo bleibt denn das Evangelium? Wo bleibt denn die gute Nachricht, die Botschaft, die uns hilft, aus diesem Zustand herauszukommen? Gott hat die Verbindung wiederhergestellt. Es gibt einen Zug, der zu einem toten Bahnhof kommt und in diesem Zug sitzt Jesus. Und er möchte dich einladen, auf diesen Zug und mit ihm einzusteigen, um mit ihm diese Verbindung wieder zu haben. Wir müssen nicht länger wie ein toter Bahnhof sein. Jesus sieht die Verlorenheit der Menschen, sieht die Verlorenheit von uns und hält den Mund nicht, weil er uns lieb hat. Und er lässt manche Dinge zu, die wir vielleicht als hart und herzlos erleben, aber er möchte uns aufrütteln und sagen, es gibt eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma herauszukommen. Jesus sieht die Probleme. Er sieht die Trennung und die Kluft zwischen Gott und uns Menschen. Und Jesus möchte an die Wurzel gehen. Und auf Lateinisch heißt Wurzel radix. Jesus ist also ein Radikaler. Einer, der an die Wurzel geht, um Menschen wach zu machen und zu sagen, hier bin ich. Warum führst du ein Leben in Qual und Not und Unfreiheit? Jesus möchte uns aus der Knechtschaft dieser Sünde befreien. Johannes Kapitel 8. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals Knechte gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortet und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt aber nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr richtig frei. Jesus möchte uns befreien und möchte uns diese Freiheit des Glaubens schenken, diese Geborgenheit und Angenommenheit, die wir erleben, möchte Jesus uns schenken. Jesus war bereit, seine ganze Persönlichkeit, seine ganze Person einzusetzen, um uns aus diesem Zustand herauszuholen. Er tat es aus Liebe zu dir und zu mir. Er tat es für alle Menschen auf dieser Erde. Was bedeutet Jesus für dich heute? Was Jesus tat, wird in einem Psalm ganz deutlich, den David schreibt. Und dieser Psalm 51, er schildert die Verzweiflung Davids, wo er erkennt, dass er ein Ehebrecher und ein Mörder ist. Er erlebt die schwere Trennung der Sünde zwischen ihm und Gott. Und er bittet darum, dass seine Schuld weggenommen wird. Und im Psalm 51, Abvers 3 heißt es, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meinen Sünden. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel getan vor dir, auf dass du Recht behaltest in deinem Wort und rein dastehst. Wenn du richtest, entsündige mich mit Jysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht nicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht vor mir. Erneuere mich wieder mit deiner Hilfe, erfreue mich, und mit einem willigen Geist rüste mich aus. David spürt die Schwere der Trennung, die Schwere der Sünde. Und er bittet Gott, dass er sie wegnimmt. Er sucht nicht die Schuld bei Bathseba, bei Uriah, sondern er sieht, dass er an Gott und den Menschen gesündigt hat. Und in dieser Trennung liegt das Problem. Und in diesem Fall sollten wir wirklich problemorientiert denken. Wir sollten das Problem beachten, warum wir so weit gekommen sind und uns damit beschäftigen, aber wir sollten es nicht bei diesem Problem lassen. Wir müssen auch lösungsorientiert in diesem Punkt denken. Was ist denn die Lösung für mein Dilemma? David bittet Gott, dass er ihn reinwäscht. David spürt die Verlorenheit und er möchte, dass diese Trennung aufgehoben wird. Und Jesus wusste das. Er hat alles getan, um dich aus dieser Falle herauszuholen. Er hat sein ganzes Leben gegeben für dich und für mich. Als er damals an das Kreuz gegangen ist, und er ist für uns gestorben, damit wir leben und frei werden und diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater wieder haben. Jesus ist der Garant dafür, dass wir diesen Weg mit ihm gehen können. Ich möchte zusammenfassen: Jesus ist Sieger. Er hat den Sieg errungen. Er hat den Teufel bezwungen. Er hat die Sünde bezwungen. Er hat den Tod bezwungen. Und jeder Mensch, der es möchte, kann an diesem Sieg mit teilhaben, heute schon. Wir können uns entscheiden, ob wir weiter in dieser Gefangenschaft leben wollen oder entscheiden, mit Jesus zu gehen. Das Angebot, was er uns gibt, anzunehmen, frei zu werden und den Weg mit Christus bis zum Ende mit ihm zu gehen und ewig mit ihm zu leben. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt keine drei. Es gibt keine goldenen Mittelwege und es gibt auch keine Grauzone. Entweder wir gehören Jesus oder wir werden sterben, sagt die Bibel, sind nicht meine Worte. Entweder wir hören den Weckruf eines Freundes und stehen von dieser Eisenbahnschiene auf oder wir tun es nicht. Welche Entscheidung triffst du heute? Möchtest du auf dieser Schiene liegen bleiben? Oder möchtest du in diesen Zug einsteigen, in dem Jesus sitzt? Welche Entscheidung triffst du? Was ist Jesus heute für dich? Und wenn du Jesus noch nicht kennst und Jesus noch nicht das Ja-Wort gegeben hast, dann triff heute eine Entscheidung. Wenn du Jesus vom Hören und Sagen kennst und nicht mehr diese Beziehung zu ihm hast und du darunter leidest, dann triff eine Entscheidung für ihn wieder heute. Er wartet auf dich. Du kannst nichts mehr verlieren, du kannst nur noch gewinnen. Triff eine Entscheidung, bevor du durch diese Tür gehst. Triff sie jetzt. Was ist Jesus für dich? Ich möchte mit euch noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir erleben jetzt, was mit uns geschieht und es gibt Dinge in unserem Leben und hauptsächlich jetzt, die wir nicht richtig einschätzen können und wir erleben, dass wir hin und her gerissen sind. Danke, dass du uns zu dem Punkt bringst, wo wir wirklich in liebevoller Entscheidung treffen können für dich. Du hast alles getan, um uns in diesen Zustand, aus diesem Zustand zu holen. Danke für die Geduld, die du mit uns hast. Danke für die Langmut. Danke für die Liebe, die du uns immer wieder gibst. Danke für die Hand, die du uns entgegenstreckst, wenn wir gefallen sind, dass wir sie ergreifen können und dass wir wieder Zugang zu dir haben. Danke für die vielen Erfahrungen, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit dir gemacht haben. Danke auch für die Erfahrung, dass wir ohne dich nicht mehr leben möchten. Danke, dass du Menschen berührst durch deinen Heiligen Geist, dass sie Entscheidungen für dich doch treffen. Die Zeit ist reif und wir schieben es oft hinaus und schieben es auf die lange Bank. Danke, lieber Heiland, dass du uns berührst und dass du uns annimmst, so wie wir sind. Wir übergeben uns dir aufs Neue oder wieder und hab herzlich Dank, dass du uns annimmst, dass du uns vergeben hast und dass du uns auf den Weg mit dir führst. Danke für die Wunder, die du heute und morgen und übermorgen an uns tust und die Freude im Herzen, dir zu gehören und dein Kind zu sein. So legen wir das alles in deine Hände, nimm uns an nach deiner Verheißung und hab herzlich Dank für die Wunder, die du tun wirst Und wir loben und preisen dich in deinem wunderbaren, starken Namen. Amen.